Wenn wir in der Berner Altstadt herumlaufen und gerade die Gerechtigkeitsgasse runterlaufen, dann begegnen wir dem sogenannten Gerechtigkeitsbrunnen. Ich denke, die meisten von uns kennen den. Und dort ist die Justitia, das ist die römisch-griechische Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und sie hat die Augen verbunden, sie hat eine Waage meistens so in der Hand und die Waage ist ausgeglichen, weil sie eben ohne Vorbehalt, ohne auf die Personen zu achten, mit verbundenen Augen schaut sie, dass gerecht gewogen wird, in gleichem Maß gewogen wird. Und wem gilt das? Das gilt allen Menschen. Man sollte gerecht richten, gerecht Handel treiben. Zu ihren Füßen ist ein Papst, also im Bereich des Glaubens, der Religion sollte Gerechtigkeit herrschen. Dann ein Kaiser, also im Bereich der Politik, der Staatsgewalt sollte Gerechtigkeit herrschen. Ein Sultan und ein Schultheiß. Der Schultheiß damals im Mittelalter, das ist so ein Mann, der im Auftrag des Landesherrn herumging und die Steuern einzog. Also auch die Steuern, wir haben ja Zeit bis im März oder ein bisschen länger, je nachdem, das Steuerformular auszufüllen, das sollte gerecht gemacht werden. Manchmal ein bisschen mühsam, gerade im Kanton Bern. Aber wir sollen da mit verbundenen Augen einfach ganz klar das deklarieren, was wir deklarieren sollen. Und trotzdem gibt es Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und manchmal wird falsch gerichtet. Man hört davon in den USA, anderen Orten, wo Personen zu Lebzeiten und lebenslang gerichtet werden, im Gefängnis sitzen müssen und erst 20, 30 Jahre später herausgefunden wurde, oh, eigentlich war diese Person unschuldig. Aber wenn wir jetzt diesen Text anschauen in Römer 2, dann lesen wir, dass eine Person Gott gerecht richten wird und sein Gericht vorurteilslos durchführen wird, ohne Ansehen der Person, und dass sein Gericht absolute Gerechtigkeit beinhaltet. Und das ist eigentlich eine gute Botschaft. Das Thema der heutigen Predigt ist, Gott richtet, und wenn wir darüber nachdenken, denken wir oft, oh, Gott richtet. Macht er das überhaupt? Sollte ein guter, gnädiger Gott überhaupt richten? Und der Text sagt ganz klar, ja. Es braucht ausgleichende Gerechtigkeit. Der Text steht in Römer 2, die Verse 11 bis 16. Römer 2, Verse 11 bis 16, die eine Bibel haben, dürfen gerne mitlesen. Römer 2, 11 bis 16. Denn es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Denn die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn die Nationen, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz entspricht, dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Weil sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihrem Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Ich habe 5 Punkte, eigentlich sollte man nicht mehr als 3 Punkte haben, aber es sind 5 nicht ganz so lange Punkte. Der erste Punkt ist, Gott richtet. Der zweite Punkt ist, dein Gewissen richtet. Der dritte Punkt, das Gesetz richtet. Der vierte Punkt, Jesus richtet. Und dann der fünfte Punkt, Jesus wird für dich gerichtet. Starten wir mit dem ersten Punkt, Gott richtet. Wir lesen hier in Vers 11, denn es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Und Vers 12, denn die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Also das spricht Paulus von 2 Menschengruppierungen, von Menschen, die das Gesetz haben, sprich die Juden, das Alte Testament, und Menschen, die das Gesetz nicht haben, die Griechen, die Römer. In Kapitel 3, Vers 11 heißt es, denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Also es gibt diejenigen, die das Gesetz haben und diejenigen, die das Gesetz nicht haben, die Nichtjuden. Und trotzdem sind sie alle schuldig. Alle haben sich vergangen am Gesetz Gottes, an seinem Maßstab, an seine Heiligkeit, vollkommene Gerechtigkeit. Ob man jetzt das Gesetz kennt im Alten Testament oder nicht, alle sind schuldig. Und Gott richtet jetzt vorurteilslos. Und diejenigen, die das Gesetz haben, dann berücksichtigt er das. Diejenigen, die das Gesetz nicht haben, dann wird er die Person so verurteilen, halt ohne dem, dass sie das Gesetz haben. Er beurteilt nicht aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts, des Reichtums, des Einflusses einer Person, des IQs, ob die Person jetzt besonders religiös und moralisch gelebt hat oder nicht, sondern er schaut auf seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, und das ist der Maßstab. Man kann dem nichts hinzufügen oder wegnehmen. Und Paulus sagt das hier jetzt ganz klar. Gerade in Kapitel 2 versucht er aufzuzeigen, spricht er hier die Menschen an, die unter dem Gesetz sind, also sprich die Juden, die das Alte Testament kannten, und er sagt ihnen, auch ihr werdet gerichtet. Und das hörten sie natürlich nicht gerne. Sie dachten, sie seien gerecht, weil sie doch das Gesetz haben und das Gesetz befolgen, mehr oder weniger. Aber sie versuchen, das Gesetz einzuhalten und haben sich so dargestellt, als ob sie das eigentlich gut können. Es sind die Pharisäer besonders hier angesprochen, oder die Leute, die eine Selbstgerechtigkeit haben. Und sagen, ich, so wie ich mich verhalte, mein Moralkodex, das, was ich weiß, man könnte heute sagen, ein typischer Schweizer, eine Schweizerin, die Bibel ein bisschen kennt und die Gesetze einhält, das reicht. Und Paulus sagt in Kapitel 2, nein, es reicht auch nicht. Und er versucht das aufzuzeigen in den ersten zwei Kapiteln des Römerbriefes. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung. In Römer 1 wird die Person dargestellt, die so richtig im Dreck herumwühlt, so richtig übel sich versündigt. Also wenn man eine Person so im Dorf hätte, wüsste man, das ist so der Dorfsünder, der besauft sich ständig, der raubt die Leute aus, der macht, was er will, er vergewaltigt und so weiter. Also richtig ein übler Bursche. Aber jetzt sagt Paulus in Kapitel 2, auch die Person, die jetzt im Dorf als Vorbild dargestellt wird, wo man weiß, die Person ist eigentlich immer nett und lieb und führt die Steuererklärung korrekt aus, hat noch nie was vergangen, die Polizei war noch nie bei dieser Person. Auch diese Person ist nicht ganz gerecht in Gottes Augen. Römer 1 stellt eigentlich, wenn man das Gleichnis im Neuen Testament vor Augen führt, über den verlorenen Sohn, stellt Römer 1 den jüngeren Sohn dar und Römer 2 der ältere Sohn. In Lukas 15 wird dieses Gleichnis beschrieben und ihr kennt das bestimmt alle. Das sind zwei Söhne und der jüngere Sohn geht zum Vater und sagt, ich möchte mein Erbe jetzt haben. Und mit dieser Aussage sagt er eigentlich, am liebsten wäre mir Vater, wenn du bereits tot wärst, dann bekomme ich endlich mein Erbe. Also er sagt mit anderen Worten dem Vater, ich wünsche, du wärst tot. Geht zum Vater, bekommt das Erbe und verprasselt es. Es ist richtig übel und er landet letztendlich bei den Schweinen. Das ist so die Römer 1 Person. Aber was macht der jüngere Bruder? Er kommt zurück. Er kommt zurück und der Vater begrüßt ihn und heißt ihn willkommen mit offenen Armen. Er rennt ihm sogar entgegen. Und jetzt kommt der ältere Sohn. Der ältere Sohn Lukas 15. Was sagt er? Und das ist spannend zu sehen. Dort heißt es, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Er aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Und der ältere Sohn sieht das und denkt, was ist los? Mein jüngerer Sohn hat sein Erbteil alles verprasselt, hat Schande über unsere Familie gebracht und jetzt begrüßt ihn den Vater, als ob nichts wäre. Und macht sogar eine Party, ein Fest für ihn. Und wie reagiert jetzt der ältere Sohn? Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Also er sieht das und sagt, nein, dieser junge Sünder, dieser Bengel, für den macht der Vater ein Fest. Das geht doch nicht. Und dann kommt der Vater heraus und sagt, komm doch auch. Und er sagt, nein. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Geld nie, dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Also er sagt, schau, Vater, ich habe immer die Gebote eingehalten. Ich habe mich nicht so schlimm versündigt wie mein jüngerer Bruder. Ich habe alles getan, was du wolltest. Aber ich komme sicher nicht zu diesem Fest. Warum sagt Jesus dieses Gleichnis? Es ist spannend zu sehen, am Anfang von Lukas 15 lesen wir, dass Zöllner und Sünder sich um Jesus herum befanden. Sie standen um Jesus, saßen zu seinen Füßen und wollten auf ihn hören. Und im Hintergrund sind dann die Pharisäer und Schriftgelehrten und es heißt, sie murrten und sprachen. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Also die Pharisäer, die repräsentieren diesen älteren Sohn, die murren und sagen, wir sind diejenigen, wir haben gerecht gelebt, die Gebote eingehalten, aber wir wollen nicht zu diesem Fest kommen. Wenn du mit Sünden zusammen bist, wenn du diese Vergebung einfach so großzügig herausgibst, Personen, die es eigentlich nicht verdienen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und genau das versucht Paulus hier aufzuzeigen. Nicht diejenigen, die das Gebot gut einhalten, die moralisch korrekt leben, sind einfach gerecht vor Gott. Noch diejenigen, die unmoralisch leben, sondern es braucht sogar ein höheres Niveau. Es ist ein ganz anderes Level, gerecht zu sein vor Gott. Und das zeigt er hier auf in Römer 2. Diejenigen, die das Gebot haben, die sind nicht gerecht vor Gott. Diejenigen, die das Gebot nicht haben, sind auch nicht gerecht vor Gott. Und Gott richtet vorurteilslos. Er schaut nicht, bist du jetzt ein Jude oder ein Grieche, ein Schweizer, ein Kanadier oder was auch immer, bist du oft zur Kirche gegangen oder nicht, sondern hast du meine Gerechtigkeit. Das ist das, was Paulus hier aufzeigen möchte. Und dann der zweite Punkt. Gott richtet jetzt also vorurteilslos, er hat einen anderen Maßstab. Also was kann das für ein Maßstab sein? Und ich überspringe jetzt Vers 13 und gehe mal zu Vers 14. Und das ist der zweite Punkt. Das Gewissen richtet. Das Gewissen richtet. Er sagt jetzt in Vers 14, denn wenn die Nationen, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was dem Gesetz entspricht, dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Weil sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihrem Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Also sagt er ganz was Spannendes. Die Leute, die das Gesetz nicht haben, die nicht zum jüdischen Volk gehören, die haben auch ein Gesetz. Und die wissen quasi von Natur aus dem Herzen heraus, ungefähr was gut und böse ist. Alle haben so einen moralischen Kodex, mit dem sie geboren werden. In Prediger 3,11 heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also spannend zu sehen, Gott hat den Menschen, weil er ihn geschaffen hat, eine Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wenn wir schauen in unsere Welt, alle glauben auf irgendeine Art und Weise, dass das Leben weitergeht, jedenfalls die allermeisten. Man hat irgendetwas im Herzen drin, wo man feststellt, das befriedigt diese Welt irgendwo nicht. Ich kann noch so reich sein, ich kann noch so viel Erfolg haben, so ganz erfüllt das mein Herz nicht. Die Ewigkeit ist in unserem Herzen. Und Gott hat nicht nur die Ewigkeit in unser Herz gepflanzt, sondern weil wir sein Ebenbild sind, auch die Moral und seine Gebote. Wir wissen, was gut und schlecht ist. Der älteste Kodex, habe ich mal nachgeschaut, den man bis jetzt gefunden hat, der älteste Gesetzestext, im Kodex Ur-Nammur, heißt er, aus dem Jahr 2100 vor Christus, in sumerischer Sprache. Und dort, wenn man dort ein bisschen liest, sieht man, es geht um Ehe, Verträge, Umgang mit Raub, Umgang mit Mord. Also die wussten auch damals, was man tun sollte, was man nicht tun sollte, plus minus. Dann ein ältester Text, den ich am Gymnasium jeweils lese, wenn wir die römische Religion betrachten, der älteste Text aus Europa ist der Text aus Gortys auf Kreta, ist so ein Stein gemeißelt. Und auch dort, ist ein längerer Text, geht es um Ehe, Ehebruch, um Raub, um Zivilgesetze. Wie geht man damit um, wenn jemand stirbt? Wie verteilt man die Güter? Wie geht es mit dem Erbe? Und schon gleich Kleinkinder wissen, was gut und schlecht ist, was fair ist und nicht fair ist. Versuch mal bei 4 Mädchen, 3 Mädchen Schokolade zu geben und eins einfach keine Schokolade zu geben. Da merkt man sehr schnell, dass das nicht geht, oder? Also die haben auch ein Gespür dafür, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig. Und wir haben ein Gewissen, und das Gewissen heißt hier in Vers 15, wir wissen eigentlich plus minus, was richtig ist, was wir tun sollten, was wir nicht tun sollten. Und wir haben so dieses Gewissen in uns drin und dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Vielleicht kennt ihr Tom und Jerry oder Bugs Bunny. Da hat es meistens so ein Teufelchen auf der einen Seite und ein Engelchen auf der anderen Seite und die sprechen beide so ins Ohr hinein. Eigentlich ein Bild aus dem Mittelalter. Das gab's. Tivilus heißt dieser Dämon. Der spricht immer ins Ohr hinein, das Negative. Da gab's eine andere Figur, die auf der anderen Schulter saß und die spricht dann das Positive. Und da wird man hin und her gerissen. Und die einen Gedanken verklagen einem, die anderen versucht man zu entschuldigen. Also auch das Gewissen richtet. Und Gott wird im Endgericht dich darauf aufmerksam machen und sagen, hey, du hast doch gewusst, das und das hättest du nicht tun sollen. Am Kiosk irgendeine Zeitschrift klauen. Oder von den Eltern einen 5 Libra aus dem Portemonnaie nehmen. Dein Gewissen hat das dir gesagt. Und Gott wird auch dort unser Verhalten richten. Und wir haben auch keine Entschuldigung, denn gemäß Römer 1, 19 und 20 heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn ein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Also man kann in die Natur hinaus, man kann in ein Museum gehen und gewaltige Bilder anschauen über die Natur von Picasso oder von anderen genialen Malern. Oder man kann aufs Niederhorn gehen und das Museum Gottes betrachten. Die Schöpfung, wie wunderbar er das gemacht hat. Und dann merkt der Mensch, es gibt doch einen Gott. Und sein Gewissen sagt es ihm. Und deswegen tut man gewisse Sachen trotzdem, auch wenn man es gerne machen möchte, nicht. Auch wenn man nicht in eine Kirche geht. Und bereits Aristoteles hat in seiner nikomachischen Ethik gesagt, zum Beispiel aus dem 4. Jahrhundert, man soll Menschen, die leiden, helfen. Und er hat jetzt nie etwas von der Bibel gehört. Das Neue Testament ist noch nicht geschrieben worden. Also auch das Gewissen richtet. Und jetzt gehen wir zurück zu Vers 12 und 13. Und dort heißt es, dass das Gesetz auch richtet. Denn nicht der Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn die ohne Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verloren gehen und die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Gott ist vorurteilslos, die mit Gesetz werden mit Gesetz gerichtet, die ohne Gesetz gerichtet. Und jetzt ist noch spannend zu sehen in Vers 13, dass die Hörer des Gesetzes vor Gott gerecht sind, nicht vor Gott gerecht sind, sondern die Täter. Das könnte man ein bisschen aufschrecken und sagen, hei, 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 aber ich dachte, dass Gerechtigkeit vor Gott, dieser Maßstab, den er hat, dass wir nicht das mit eigenen Werken erfüllen können. Und das stimmt auch. In Römer 3, Vers 20 heißt es, kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerechtfertigt werden. Kein Mensch wird durch das Erfüllen des Gesetzes gerecht werden, weil wir es nicht vollkommen machen können. Und jetzt gibt es da 2 Erklärungen für Vers 13. Die einen sagen, es ist eine Aussage, die ist einfach eine hypothetische Aussage, weil theoretisch wäre es möglich, dass wenn wir perfekt Gottes Gesetz einhalten würden, und zwar nicht nur durch die Tat, sondern auch mit der richtigen Einstellung, mit voller Freude und Motivation, wenn wir das Gesetz vollkommen erfüllen würden, die 10 Gebote beispielsweise, und ein perfektes Leben gelebt hätten, dann würden wir auch gerecht gesprochen werden. Aber wir tun es leider nicht. Sondern wir machen das, was wir für richtig finden. Und das ist diese Herausforderung. Wie werden wir jetzt gerecht vor Gott? Wie können wir bestehen vor ihm, vor seinem Endgericht? Wenn wir die 10 Gebote nehmen, beispielsweise, dort heißt es, du sollst nicht lügen. Ja, wer hat schon gelogen? Alle wahrscheinlich hier in diesem Raum. Wie nennt man Personen, die lügen? Lügner. Wer hat schon mal gestohlen? Auch einige nehme ich jetzt mal an. Kleines, großes. Wie nennt man diejenigen, die stehlen? Das sind Diebe. Du sollst nicht Ehebruch begehen. Jesus sagt, sogar in Gedanken kann man Ehebruch machen. Du sollst nicht töten. Getötet hat wahrscheinlich noch nie jemand, aber vielleicht Rufmord begangen. Also wenn wir die 10 Gebote durchgehen, stellen wir sehr schnell fest, okay, ich bin in Gedanken ein Ehebrecher, ich bin ein Dieb, ich bin ein Lügner, ich habe Rufmord begangen. Das erste Gebot, du sollst Gott an erster Stelle haben, das habe ich schon längst nicht mehr eingehalten. Also gemäß den 10 Geboten werde ich gerichtet werden. Was kann ich jetzt machen? Und dachte ich in Vers 16, das ist dann der vierte Punkt, Jesus Christus richtet, dass dieser Vers 16 Ermutigung schaffen kann. In Vers 16 heißt es, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Da habe ich festgestellt, oh, weia. Dort heißt es, Gott wird das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten. Also auch Jesus ist dein Richter, ist mein Richter. Das ist auf den ersten Augenblick auch nicht eine frohe Botschaft. Wenn wir an Jesus denken, dann haben wir so dieses Sonntagsschulbild von Jesus. Er ist immer lieb und nett und lächelt. Und auch die ersten Darstellungen, die man findet im antiken Rom, beispielsweise in den Katakomben, da ist Jesus als Hirt dargestellt und trägt ein Schaf auf der Schulter, weil er das verlorene Schaf suchen geht. Aber wenn er kommt, um zu richten, und Jesus wird richten, werden alle mal vor Jesus hinstehen müssen. Und unser Leben wird ihm offenbar sein. Er wird genau wissen, was wir getan haben, was wir hätten tun sollen, was wir nicht getan haben, was wir nicht hätten tun sollen. All das, er sieht in das Verborgene, was sonst niemand weiß, auch nicht der Ehepartner oder die Eltern oder der beste Kollege, die beste Kollegin. Er wird richten. Und Johnny Cash hat ein Lied dazu geschrieben. Und wenn ich Johnny Cash zitieren kann, eine Predigt, dann mache ich das gerne. Johnny Cash hat ein Lied geschrieben, When a man comes around, heißt es. Wenn ein Mann vorbeikommt. Und dort zitiert er die Offenbarung. In Offenbarung 19, Vers 6 sagt er zu Beginn des Liedes Folgendes. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Das ist nicht ganz genau das Zitat, das Johnny Cash benutzt. Er hat verschiedene Texte zusammen in dieses Zitat hineingebracht. Aber er spricht von diesem Mann auf einem weißen Pferd, der herumgeht und richten wird. Und das ist Jesus Christus. Und wir lesen von diesem Jesus in Offenbarung 1, wie er auftreten wird als Richter. Offenbarung 1, Vers 13. Und dort heißt es, und unter den Leuchten, da war der einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und scheint in ihrer Macht. Also da hat Jesus brennende, flammende Augen, ein Schwert, das aus seinem Mund herauskommt, weißes Gewand, fast ein bisschen wie ein Geist, ein Gespenst. Also nicht so der liebe, freundliche Jesus, wie man ihn eben aus der Sonntagsschule kennt. Und das ist eben auch eine Realität. Jesus wird kommen und richten. Und Johnny Cash beginnt dann zu singen in seinem Lied When a Man Comes Around. Und in einer Strophe sagt er, die Haare auf deinem Arm werden sich aufrichten vor dem Schrecken. Wirst du an diesem letzten angebotenen Becher teilnehmen können, also eine letzte Chance, die Rettung zu erhalten, oder im Grab verschwinden, wenn der Mann vorbeikommt. Und an das typische, dieser Gitarre-Sound von Johnny Cash, den wir alle kennen. Also unglaublich, was Paulus hier eigentlich sagt. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt im Moment geht. Matthias hat mir noch gesagt vor der Predigt, Gau, bist ermutigend. Ich habe gesagt, ja, ich muss einfach das sagen, was hier in Römer 2 steht. Wenn wir das zusammenfassen, dann lesen wir, Gott richtet ohne Ansehen der Person. Gott richtet ohne Ansehen der Person. Unser Gewissen richtet uns. Das Gesetz, das Alte Testament richtet uns und sogar Jesus richtet uns. Ja, wie können wir denn bestehen vor diesem Endgericht, das kommen wird? Das ist eine Realität, an das denkt man eigentlich praktisch nie. Selbst in der FWG oder in christlichen Kreisen, eines Tages kommt dieses Gericht. Wir wissen, eines Tages kommt dann der Himmel, aber dieses Gericht, an das denken wir nicht. Und in der Schule gibt es keinen Kurs dazu, es gibt keine Lektionen dazu. Am Arbeitsplatz wird auch nicht einmal im Jahr darauf aufmerksam gemacht. Also man hört nichts davon. Und es ist die absolute Wahrheit und Realität, weil uns Gott das in seinem Wort aus Liebe uns mitteilt. Und deswegen so wichtig jetzt der fünfte und letzte Punkt. Ich gehe noch ein bisschen weiter als Römer 2,16. Wir haben ja den ganzen Römerbrief, Gott sei Dank. Der letzte Punkt ist, Gott richtet seinen Sohn, Jesus Christus. Damit wir bestehen können vor Jesus, braucht es diesen perfekten Maßstab. Und wir schaffen das nicht. Du kannst dich selber prüfen. Wenn du es irgendwie erreicht hast, dann bitte sag mir wie. Aber wir selber schaffen das nicht. Es braucht diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und selbst die beste Person erreicht das nicht im eigenen Leben. Und Gott muss das Böse bestrafen. Aber jetzt heißt es in Römer 3, Vers 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also egal, Jude, Nicht-Jude, mit Gesetz, ohne Gesetz, gutes Gewissen, schlechtes Gewissen, alle sind Sünder. Alle leben einer Sünde, ist Zielverfehlung auf Griechisch. Leben in einer Richtung, das nicht auf Gott ausgerichtet ist. Alle machen Fehler. Und jetzt heißt es aber, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also wenn du vor Jesus stehst, dann wird er dich anschauen und sagen, entweder hast du dein Leben mir hingegeben, hast du dein Vertrauen auf mich gesetzt, hast du meine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit gemacht, hast du gesagt, Jesus, ich schaffe es selber nicht, ich brauche Vergebung, Reinigung von meiner Schuld und ein neues Herz, ein neues Leben und ich vertraue auf das, was du vollkommen gemacht hast. Oder du vertraust auf dich selber. Und Jesus bietet aber dieses Gnadengeschenk an. Jesus ging ans Kreuz von Golgatha, darum haben wir dieses Kreuz als Symbol. Das Kreuz macht sonst nichts Sinn, macht keinen Sinn. Die Römer haben das Kreuz benutzt als eine furchtbare, die schlimmste Foltermethode, sagt man. Und heute würde niemand mit einer Kette herumlaufen, wo ein Elektrostuhl, elektrischer Stuhl oder was auch immer, eine Giftspritze um den Hals hängen. Das würde man nicht machen. Warum also dieses Kreuz? Weil das Kreuz eben eigentlich nicht nur ein Folterinstrument ist für die Römer, sondern Gott hat es benutzt, um seinen Sohn ans Kreuz zu nageln, um die Sünde auf seinen Sohn zu legen und Jesus mit dieser Sünde in den Tod ging und die Sünde vernichtet hat. Also deswegen hat dann die Kirche ab dem 3., 4. Jahrhundert das Kreuz als Symbol für das Leben benutzt. Und deswegen haben die Christen bis heute ein Kreuz in der Kirche oder zu Hause oder beim Grab, weil es ein Symbol ist für ewiges Leben, für Erlösung, für Reinigung von der Schuld. Und Jesus hat nicht nur die Sünde getragen am Kreuz von Golgatha, sondern hat auch ein perfektes Leben gelebt. Also wird er schauen, wie sieht sein Leben aus, wie hat es ausgesehen? Und Jesus hat alle Gebote eingehalten, hat sein ganzes Gewissen rein behalten. Er repräsentiert der perfekte Mensch für die gesamte Menschheit. Und jetzt schaut Jesus eigentlich auf sein eigenes Leben und sieht, da ist alles perfekt, das ist alles vollkommen. Und diese Perfektion darf dir gehören, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und nicht mehr in deiner eigenen Selbstgerechtigkeit leben möchtest. 2. Korinther 5, 21 drückt es folgendermaßen aus. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, indem er eben seinen Sohn ans Kreuz nageln ließ, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und schenkt Jesus seine Gerechtigkeit uns. Was Luther sagt, dieser fröhliche Wechsel, dieser Tausch, den die Reformatoren, Bullinger, Zwingli, Calvin, Luther, das immer wieder betont haben. Unsere Ungerechtigkeit liegt bei Jesus, seine Gerechtigkeit liegt auf dir. Unser unmoralisches Leben ist bei Jesus, sein moralisches, vollkommenes Leben wird uns geschenkt. Und die Sünde hat keine Macht mehr. Die Sünde ist gestorben, ist abgetötet worden am Kreuz. Und Jesus ist auferstanden am dritten Tag und lebt. Und das ist ein Zeichen, dass auch wir, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dieses ewige Leben erhalten dürfen. Also komm doch heute zu Jesus. Wieso noch länger an deiner eigenen Selbstgerechtigkeit festhalten? Und diejenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind, auf was achtest du in deinem Leben? Schaust du auf das Gesetz? Oh, habe ich jetzt das eingehalten oder nicht so eingehalten? Schaust du auf dein Gewissen? Hörst du darauf? Manchmal ist es ganz gut. Wir sollen schon auch auf das Gewissen hören. Man sollte schon auch auf die Gesetze beachten. Aber ist das dein Maßstab? Schaust du das Gesetz Gottes an, das Gewissen an und vergleichst du es mit deinen eigenen Tätigkeiten? Ja, was machst du? Du schaust auf dich. Und du vertraust oder vertraust mehr oder weniger auf das, was du kannst und nicht kannst. Und Jesus möchte auch dich wachrütteln und sagen, nein, schau auf mich. Ich habe vollkommen bezahlt. Diese ganze Unruhe und diese ganze Belastung, manchmal diese ganze Druck, den man hat, da kannst du auch abgeben und Jesus hinlegen, weil Jesus vollkommen genug ist. Wie wunderbar ist diese Botschaft? Und ich hoffe, dass Matthias zufrieden ist, dass ich das so formulieren konnte. Nein, es hat ja nicht Matthias gesagt, sondern das ist das Wort Gottes. Auch Jesus, wenn er richtet, wenn du vor ihm stehst und du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, dann wird Jesus dich herzlich willkommen heißen. Weil er muss vorbehaltlos richten, ohne Ansehen der Person. Und dann schaut er eben nicht mehr auf das, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern er schaut auf das, was er für dich getan hat. Und du darfst ewiges Leben haben. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von Herzen für diesen Text, der herausfordernd ist. Und wir sollen auch aufgerüttelt werden. Und wir bitten dich, dass du uns nachgehst und unsere Herzen berührst und uns aufzeigst, wo stehe ich eigentlich? Schaue ich immer noch auf meine eigene Gerechtigkeit? Bin ich selbstgerecht? Vergleiche ich mich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo ich viel weiß über dich, auch fromm lebe, aber trotzdem nicht zu diesem Fest komme? Oder bin ich wie der jüngere Sohn, eine Person, die voll in der Sünde ist und es weiß und nicht weiter weiß? Herr, wir alle dürfen zu dich kommen, gerade jetzt an diesem Tag. Und so bitte ich dich, Herr, dass du unsere Herzen ziehst, erneuerst und dass wir, die wir schon lange mit dir unterwegs sind, immer und immer wieder auch unseren Blick auf dich ausrichten. Dass wir nicht plötzlich auf unser Herz hören, auf unser Gewissen, auf das Gesetz, dass wir nicht zu fest darauf achten, sondern unseren Blick auf dich, Jesus, haben, der du unsere Gerechtigkeit und unser wunderbarer Erlöser bist. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.